In unseren beiden vorigen Lehreinheiten beschäftigten wir uns mit dem Thema Jesus, der letzte Adam. Dieser Titel wird ihm in 1. Korinther 15, 45 verliehen. Er beschreibt seine Identifikation mit Adam und dessen Nachkommen. Im Verlauf seines eigenen Wirkens auf Erden bezeichnete er sich selbst häufig als Menschensohn oder wörtlicher übersetzt als Sohn Adams. Und er kam zur Erde als der von Gott eingesetzte Repräsentant und Stellvertreter des gesamten Geschlechts Adams. Dies fand seinen Höhepunkt am Kreuz, wo er der Stellvertreter der gesamten Menschheit wurde. Dies wird in Jesaja 53,6 zusammengefasst, wo es heißt, der Herr ließ in ihm unser aller Schuld zusammentreffen. Dieses Wort Schuld bedeutet meinem Verständnis nach genau genommen Rebellion und all ihre unheilvollen Konsequenzen. Wir haben uns ausführlich mit den Einzelheiten dieses stellvertretenden Opfertodes Jesu Christi am Kreuz beschäftigt. Ich persönlich glaube, dass die gesamte Bibel offenbart, dass das, was Jesus am Kreuz tat, durch und durch stellvertretender Natur war. Er nahm unseren Platz ein, und zwar in jederlei Hinsicht. Jesus trug die unheilvollen Konsequenzen, die uns wegen unserer Rebellion hätten treffen müssen, damit wir im Gegenzug all das Gute empfangen würden, das Jesus als dem Sohn Gottes nach ewigem Recht zusteht. Und indem ich nun seit Jahren diese Schriftstellen studiere und darüber nachdenke, erschließen sich mir immer mehr Einzelheiten dieses Tauschs. Wir haben uns schon ausführlich mit einigen Aspekten dieses Tauschs befasst. Ich möchte die, die wir bereits besprochen haben, kurz wiederholen und dann gehen wir in dieser Lehreinheit weiter zum nächsten Aspekt des Tauschs am Kreuz. Anhand der Studienhilfe zu den vorigen Lehreinheiten könnt ihr diese Reihenfolge nachvollziehen. Ich wiederhole sie kurz. Wir haben bereits 6 Aspekte des Tauschs besprochen. Erstens, Jesus war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Mit anderen Worten, Jesus bekam die Strafe, die uns wegen unserer sündhaften Taten zugestanden wäre, damit wir Frieden hätten, das heißt Vergebung und Versöhnung mit Gott. Zweitens, unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Durch seine Wunden ist Heilung für uns erzielt worden. Also, Jesus trug an seinem eigenen physischen Leib unsere Schmerzen und Krankheiten, damit wir Heilung empfangen würden. Drittens, die Schrift sagt, die Seele Jesu wurde als Sündopfer zur Sünde gemacht mit unserer Sündhaftigkeit. Der Tausch lautet also, Jesus wurde zum Sündopfer gemacht, damit wir im Gegenzug durch Glauben die Gerechtigkeit Gottes in ihm gemacht würden. Viertens, Jesus wurde mit unserer Krankheit bzw. unserem Kranksein krank gemacht, damit wir mit seiner Gesundheit heil gemacht würden. Fünftens, Jesus wurde mit dem Fluch, den Gesetzesbruch nach sich zieht, zum Fluch gemacht, damit wir den Segen empfangen würden, der dem Gehorsam verheißen ist. Sechstens, Jesus wurde mit unserer Armut arm gemacht, damit wir mit seinem Reichtum reich gemacht würden. Nun gehen wir weiter zum 7. Aspekt des Tauschs am Kreuz, der in gewisser Weise am tiefschürfendsten und herrlichsten von allen ist. Der 7. Aspekt des Tauschs lautet, Jesus schmeckte den Tod, damit wir Leben haben würden. Und je mehr ich darüber nachdenke und diesen Aspekt studiere, desto mehr erschließt sich mir die darin verborgene Tiefe. Sehen wir uns zunächst die Schriftstelle an, die besagt, dass Jesus für alle Menschen den Tod schmeckte. Wir lesen Hebräer 2,9. Bitte beachtet, dass dies ausdrücklich in dem Zusammenhang gesagt wird, dass Jesus unsere Natur annahm. Hebräer 2,9. Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden Menschen oder anstelle jedes Menschen den Tod schmeckte. Jesus schmeckte den Tod. anstelle jedes einzelnen Nachkommens Adams. Ihr werdet sehen, dass der Autor des Hebräerbriefs im weiteren Verlauf dieses Kapitels ganz ausdrücklich hervorhebt, dass Jesus tatsächlich die Natur Adams annahm. So sagt er zum Beispiel in Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran, also an Blut und Fleisch, Anteil gehabt. Denn wahrlich, er nahm nicht die Natur von Engeln an, sondern er nahm den Samen Abrahams an. Er wurde tatsächlich und buchstäblich ein Nachkomme Abrahams und somit ein Nachkomme Adams. Er nahm die menschliche Natur an, die Natur Adams, damit er der Stellvertreter des Geschlechts Adams, also der Menschheit, sein könnte. Hätte er sich nicht voll und ganz mit diesem Geschlecht identifiziert, hätte er auch nicht dessen Stellvertreter werden können. Diese Stellvertretung findet ihren Höhepunkt in der Tatsache, dass er anstelle jedes Menschen, anstelle jedes einzelnen Vertreters des menschlichen Geschlechts den Tod schmeckte, wo es in der eben zitierten Bibelausgabe für jeden Menschen heißt, müsste man eigentlich für jeden Einzelnen oder für jeden individuell lesen. Darin ist eine wichtige Wahrheit enthalten, die wir gelegentlich übersehen, nämlich Jesus starb nicht einfach nur für die Menschheit kollektiv, sondern er starb für jeden Einzelnen individuell. Und wer auch immer du bist, du hast das Recht, stattdessen deinen eigenen Namen einzusetzen und zu sagen, Jesus starb ganz konkret und spezifisch an meiner Stelle. Wenn es niemand anderen gegeben hätte, für den er hätte sterben können, wäre er dennoch gestorben. Es ist sehr wichtig, dass wir dies auf jeden Einzelnen von uns individuell beziehen. Und der Autor des Hebräerbriefs stellt diesen individuellen Bezug her, indem er die Formulierung für jeden Menschen verwendet, also an der Stelle jedes Einzelnen individuell. Gottes Liebe ist nicht einfach nur kollektiv und allgemein. Sie ist nicht einfach nur wie eine große Decke, die er pauschal über die gesamte Menschheit legt. Sie ist vielmehr etwas Individuelles für jeden Einzelnen von uns und er wünscht sich, dass jeder Einzelne von uns darauf ganz individuell durch Glauben reagiert. Sehen wir uns nun an, welche Tragweite diese Aussage hat, dass Jesus für jeden Menschen den Tod schmeckte. Zunächst wollen wir einmal festhalten, dass der Tod die letzte Konsequenz der Sünde ist. Das ist etwas sehr Wichtiges, das wir nicht vergessen dürfen. In Jakobus 1,15 geht es um die Versuchung. Dieser Vers erklärt, was geschieht, wenn wir der Versuchung nachgeben und sündigen. Wir lesen in Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Eine Versuchung besteht aus zwei Komponenten, aus einer innerlichen Lust und aus einer äußerlichen Verlockung durch den Teufel. Der Teufel kommt von außen und spricht eine Lust in unserem Inneren an. Und wenn wir als Reaktion auf die Verlockung des Teufels dieser Lust nachgeben und vor ihr kapitulieren, entsteht Sünde. Dann sagt Jakobus in Vers 15, danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es ist so wichtig, dass wir das niemals vergessen. Die letzte Folge, die letzte Konsequenz der Sünde ist immer der Tod. Die Bibel spricht niemals von kleinen Sünden. Sie spricht von großen Sünden und Gräuelsünden, aber sie spricht nie von kleinen Sünden. Es gibt keine Sünde, die nicht im Tod endet, wenn wir darin verharren. Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn wir nicht Buße tun und uns von dieser Sünde abwenden, ist ihr letzter Endpunkt immer der Tod. Es gibt keinen anderen Endpunkt. Die Bibel sagt nun, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Jesus ging den Weg bis zum Ende, als er unser Stellvertreter wurde. Ich wies in früheren Lehreinheiten bereits darauf hin, dass sich der Bibel zufolge unter uns Menschen der Tod in drei aufeinanderfolgenden Phasen darstellt. Erstens, augenblicklicher geistlicher Tod, Trennung oder Entfremdung von Gott durch Sünde. Im Falle Adams war das sehr deutlich, als Gott in 1. Mose 2,17 zu Adam sagte, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und es war dann auch so. Adam starb. Er starb zwar nicht physisch, aber er starb geistlich. Und die Bibel sagt im Epheserbrief, dass wir von dem Leben, das in Gott ist, durch die Unwissenheit oder Blindheit oder Härte, die in uns ist, entfremdet sind. Das ist der geistliche Tod. Zweitens, physischer Tod. Viele, viele Jahre später folgte der physische Tod Adams. Doch der physische Tod ist nicht das Ende. Die Bibel spricht noch vom zweiten Tod, der Verbannung aus der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Nun möchte ich euch in dieser Lehreinheit zeigen, dass Jesus den Tod in all diesen drei Phasen erduldete. In der Regel wird nur sehr wenig über diesen dritten Aspekt dessen, was Jesus ertrug, gesagt. Und aus diesem Grund möchte ich in dieser Lehreinheit etwas ausführlicher darauf zu sprechen kommen, weil ich es für einen sehr wichtigen Bestandteil der Offenbarung halte, die wir benötigen. Abgesehen davon ist dieser Punkt fest in der Bibel verankert. Sehen wir uns nun die drei Phasen des Todes an, die Jesus als unser Stellvertreter durchlitt. Zunächst einmal müssen wir uns dessen bewusst sein, dass Jesus, als er in menschlicher Gestalt auf die Erde kam, voll und ganz von seinem Vater abhängig war. Er hatte kein Leben, außer durch seine persönliche Beziehung mit dem Vater, so wie auch derjenige, der an Christus glaubt, kein geistliches Leben hat, außer durch seine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dies wird in Johannes 6, 57 formuliert. Jesus sagt, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe durch den Vater, so auch, wer mich isst, der wird leben durch mich. Jesus sagt, der lebendige Vater hat mich gesandt und ich lebe durch den Vater. Ich habe nur durch meine direkte Einheit mit dem Vater geistliches Leben. Genauso hat ein Gläubiger, wenn er zu Christus kommt, nur durch seine direkte Einheit mit Christus geistliches Leben. Wenn die Einheit mit Christus zerstört ist, wird auch das geistliche Leben zerstört. Jesus lebte also sein Leben als Mensch in vollkommener Abhängigkeit vom Vater und hatte Leben durch seine Einheit mit dem Vater. Und hätte Jesus irgendwann einmal gesündigt, hätte er damit dieses Leben verwirkt. Aber er hat nie gesündigt und aus diesem Grund bestand immer eine vollkommene und ungestörte Gemeinschaft und Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Er selbst formuliert dies sehr deutlich in Johannes 10, 30. Ich und der Vater sind eins. Jesus hatte durch diese vollkommene Einheit mit dem Vater im Geist geistliches Leben. Für mich ist das eine erstaunliche Offenbarung der Demut Jesu, dass er sich selbst, was sein eigenes geistliches Leben anbelangte, ganz bewusst von seiner Einheit mit dem Vater abhängig machte. Mit anderen Worten, er hatte keine besondere Gunst geschenkt bekommen. Er lebte nicht auf einem höheren Niveau, als wir es können, weil, wie ich euch gleich noch zeigen werde, Gott es möglich gemacht hat, dass wir mit Gott eins sein können durch den Geist, so wie Jesus mit Gott eins war. Und Jesus hatte genau durch diese geistliche Einheit mit dem Vater geistliches Leben. Als Jesus als unser Stellvertreter ans Kreuz ging, als er tatsächlich und nicht nur theoretisch oder theologisch, sondern tatsächlich mit unserer Sünde identifiziert wurde, als er für uns zur Sünde wurde, bestand die erste augenblickliche Folge darin, dass seine Einheit mit dem Vater durch die Sünde zerstört würde. Und aus diesem Grund verlor er auch das Leben, das er Kraft dieser Einheit hatte. Schlagen wir Matthäus 27, 46 auf. Hier haben wir vor uns die Kreuzigungsszene. Jesus hängt am Kreuz und ist dem Ende nahe. In diesem Vers ist einer seiner letzten Aussprüche überliefert. Ihr wisst vielleicht, dass es 7 Aussprüche Jesu am Kreuz gibt. Man bekommt einen Überblick über diese 7 Aussprüche, wenn man die 4 Evangelien parallel liest. Und dann kann man sie in der richtigen Reihenfolge anordnen. Nun Matthäus 27, 46. Um die 9. Stunde aber, das ist etwa 3 Uhr nachmittags, schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das ist aramäisch und heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen hier verstehen, dass Jesus sich nicht irrte, als er das sagte. Er war tatsächlich verlassen. Und beachtet, dass es keine Reaktion vom Himmel gab. Das war das erste Mal, dass Jesus betete und keine Antwort mehr bekam. Bis zu jener Zeit hatte er zum Vater gesagt, ich weiß, dass du mich immer hörst. Warum war Jesus verlassen? Warum wurde sein Gebet nicht erhört? Weil die Gemeinschaft mit dem Vater zerstört war. Warum? Aufgrund der Realität der Tatsache, dass er mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht worden war. Sehen wir uns parallel dazu zwei Aussagen aus den Propheten an, die dies bestätigen. Jesaja 59, 1 bis 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Gott hat weder seine Kraft noch seine Fähigkeit verloren zu hören. Aber Sünde trennt uns von Gott und bewirkt, dass er unsere Gebete weder hört noch erwidert. Das bezieht sich hier auf Gottes Volk Israel in seiner Sündhaftigkeit und Rebellion. In Vers 2 von Jesaja 59 erscheint die Formulierung eure Vergehen. Es ist dasselbe Wort wie in Jesaja 53, 6, wo es heißt, der Herr ließ in ihm unser aller Schuld zusammentreffen. Und die Konsequenz der Vergehen bzw. der Schuld ist diese Scheidung oder Trennung von Gott, die Blockade unserer Gebete und die Tatsache, dass wir vom allmächtigen Gott keine Reaktion bekommen werden. Sünde und nur Sünde allein kann eine menschliche Seele von Gott trennen. Es gibt nichts anderes im Universum außer der Sünde, das eine menschliche Seele jemals von Gott trennen kann. Aber Sünde bewirkt unweigerlich diese Trennung. Dieselbe Aussage finden wir im Propheten Habakuk. In Habakuk 1,13a schreit der Prophet zu Gott, wegen der entsetzlichen Bosheit, die er auf Erden um sich herum miterlebt, und er sagt in Habakuk 1,13a: Du bist von reineren Augen, als Böses mit anzusehen, und Schuld vermagst du nicht anzuschauen. Hier haben wir wieder dasselbe Wort, Schuld. Gott muss seine Augen abwenden und seine Ohren verschließen, wenn Schuld vor seinen Augen ist. Gott kann Sünde nicht ansehen. Die Augen Gottes sind zu heilig, um Schuld ansehen zu können. Und als Jesus am Kreuz zur Sünde gemacht wurde, wandte Gott seine Augen ab und verschloss seine Ohren. Jesus wurde in diesem Augenblick geistlich von seiner Einheit mit dem Vater abgeschnitten. Das war die erste Phase des Todes, die jeder Sünder durchlaufen hat. Jeder von uns weiß, was es heißt, durch die Sünde, die in unserem Herzen und in unserem Leben ist, von dem Leben, das in Gott ist, abgeschnitten zu sein. Und ich vertraue darauf, dass auch jeder von uns weiß, was es heißt, durch Buße und Glauben an Jesus Christus wieder mit Gott eins gemacht worden zu sein. Das ist eine Realität. Die nächste Phase des Todes ist, wie ich schon sagte, der physische Tod. Lesen wir etwas weiter in Matthäus 27, 50. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. In diesem Augenblick wurde sein Geist von seinem Körper getrennt. Das ist der physische Tod, die Trennung des inneren geistlichen Elements im Menschen von seinem physischen Körper. Ich habe in drei Evangelien nachgelesen, welche Worte für diesen Tod Jesu verwendet werden. Es ist interessant. In einem Evangelium heißt es, er verschied. Das ist der physische Aspekt. Hier in Matthäus heißt es, er gab den Geist auf. Und in Johannes heißt es, er übergab den Geist. Es werden also drei verschiedene Formulierungen verwendet. In einer anderen Passage heißt es, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ich möchte dabei auf Folgendes hinaus. In diesem Augenblick wurde der Geist Jesu von seinem Körper getrennt und es trat der physische Tod ein. Ich wies bereits darauf hin, dass der physische Tod keine Veränderung darstellt. Durch den physischen Tod wird nichts verändert. Es werden lediglich zwei Dinge voneinander getrennt. Das ist alles. Die beiden wirklich realen Aspekte des Todes sind die erste Phase, die anfängliche Trennung von Gott durch den geistlichen Tod, und die dritte Phase, die endgültige Verbannung aus der Gegenwart Gottes, der sogenannte zweite Tod. Der physische Tod ist das, was wir sehen. Er ist die für die fünf Sinne wahrnehmbare, sichtbare Auswirkung. Nachdem am Kreuz der Geist Jesu den Körper Jesu verlassen hatte, wurde sein Körper vom Kreuz abgenommen, in leinene Grabtücher gewickelt, ins Grab gelegt. Dort lag er dann von Freitagnachmittag bis zum frühen Sonntagmorgen. Die Bibel sagt, sein Fleisch ruhte. Das lesen wir gleich noch in einem Psalm nach. Doch sein Geist musste weitaus mehr tun. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass sein Geist in den Hades, in den Sheol hinabstieg, in die Unterwelt, wo die Gottlosen verwahrt sind und auf das Gericht warten und wo auch die Seelen der Gerechten an einem abgesonderten Ort warten, bis Jesus kommen und den Gefangenen die Freiheit verkündigen würde. Für mich ist das sehr, sehr anschaulich. Für einige von euch vielleicht etwas ungewohnt. Aber ich habe in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht und ich sehe das heute, wie ich es noch nie gesehen habe. Es ist für mich heute so klar wie etwas, das ich mit meinen eigenen Augen draußen auf der Straße gesehen habe. Wenn wir die Auswirkung dessen sehen wollen, was sich am Kreuz und unmittelbar nach der Kreuzigung ereignete, dann finden wir das, wie gesagt, bemerkenswerterweise nicht in den Evangelien. In den Evangelien finden wir nur kurze, knappe Aussagen zu dem Thema, etwa sie kreuzigten ihn oder er gab den Geist auf. Mehr sagen die Evangelien nicht. Doch fest verankert in dieser historischen Tatsache können wir nun die Psalmen und die Propheten aufschlagen, wo wir eine umfassende Offenbarung dessen finden, was sich ereignete, als Jesus am Kreuz hing und was sich ereignete, nachdem sein Geist seinen Körper verlassen hatte und in den Sheol hinabgestiegen war. Nun, Sheol ist ein hebräisches Wort, die griechische Entsprechung lautet Hades. Damit ist der Ort unter der Erde gemeint, wo die Seelen und Geister der Verstorbenen jetzt verwahrt sind und auf das letzte Gericht warten. Ihr dürft den Hades bzw. Sheol keinesfalls mit dem Feuersee oder der Gehenna verwechseln. Das ist etwas ganz anderes. Die Bibel verwendet diese beiden Begriffe, Feuersee oder Gehenna. Der Feuersee ist ein Ort, der jetzt noch nicht bevölkert ist. Erst nach dem letzten Gericht werden Leute dorthin geschickt werden. Doch in Erwartung dieses Gerichts befinden sich die Seelen der Verstorbenen jetzt im Hades bzw. Sheol. Ziehen wir nun ein Bild aus dem Alten Testament heran. Aus 3. Mose 16. Hier werden die Zeremonien zum Versöhnungstag beschrieben, den die Juden Yom Kippur nennen. Wer schon einmal unter Juden gelebt hat, wird sich dessen bewusst sein, dass Yom Kippur für sie heute noch eines der wichtigsten Feste ihres religiösen Jahreslaufs ist. Orthodoxe Juden fasten an Yom Kippur heute immer noch, den ganzen Tag. Gott hat ihnen durch Mose gesagt, dass sie einmal im Jahr, Jahr für Jahr, am Versöhnungstag sich demütigen bzw. ihren Leib kasteien sollen. Jeder religiöse Jude versteht dies so, dass dies neben anderen Dingen auch Fasten bedeutet. An diesem Tag ging der Hohepriester ins Allerheiligste und das tat er nur einmal im Jahr, um dort Sühne für seine eigenen Sünden und die Sünden der ganzen Nation zu erwirken. Er konnte, wie der Autor des Hebräerbriefs sagt, nicht ohne Blut dorthin gehen. Er ging nur einmal dorthin. Der Autor des Hebräerbriefs erklärt dazu: Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt, die Stiftshütte, noch Bestand hat. Es gab verschiedene Opfer. Aaron musste ein Opfer für sich selbst mitnehmen und er musste ein Opfer für das Volk mitnehmen. Er musste für sich selbst Sühnung erwirken und dann musste er Sühnung für das Volk erwirken. Doch über diese normalen Opfer, wie ich sie nennen möchte, hinaus gab es etwas, das nur an diesem Tag stattfand und zu keiner anderen Zeit des Jahres wiederholt wurde, nämlich der Sündenbock, hebräisch Azazel. Sehen wir uns nun kurz den Sündenbock an, weil darin eine einmalige Offenbarung darüber enthalten ist, was geschah, nicht als Jesus am Kreuz hing, sondern nachdem Jesus am Kreuz gestorben war. Lesen wir 3. Mose 16 ab Vers 5. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er, der Hohepriester, zwei Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer. In Vers 6 bringt Aaron seine eigenen Opfer dar, im 7. Vers kehren wir zurück zu den Opfern für die Kinder Israels. Und er soll die zwei Ziegenböcke nehmen, das sind die Sündopfer für das Volk, und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel, also den Sündenbock. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Der Ziegenbock, der zum Sündopfer gemacht wurde, starb. Das ist ein Bild für den Tod Jesu am Kreuz. Das ist eine Versinnbildlichung des äußeren physischen Todes. Doch der andere Ziegenbock, der hier Azazel, also Sündenbock, genannt wird, ist etwas absolut Einzigartiges. Er wird an keiner anderen Stelle und in keiner anderen Situation mehr erwähnt. Er ist ein Sinnbild für die Seele Jesu nach dem Tod. Lesen wir weiter in Vers 10. Aber der Ziegenbock, auf den das Los fiel, der Sündenbock zu sein, soll lebendig vor den Herrn hingestellt werden, um mit ihm eine Sühnung zu machen und um ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Dann folgen die nächsten Phasen dieser Sühnezeremonie. In Vers 20 lesen wir dann, was mit dem Sündenbock geschah. Und hat er, der Hohepriester, die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Auch der lebende Ziegenbock wurde mit Sünde identifiziert, obwohl er nicht getötet werden sollte. Und auch hier haben wir wieder dieses Schlüsselwort Schuld, das sich wie ein roter Faden hier durchzieht. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann oder einen Mann, der zufällig des Weges kommt, fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Ein sehr anschauliches Bild. Hier haben wir diesen Ziegenbock, der mit den Sünden des gesamten Volkes belastet ist. Und man wählt irgendeinen Mann aus und sagt zu ihm, führ diesen Ziegenbock hinaus in eine unbewohnte Gegend, in ein ödes Land. Im Hebräischen heißt es jedoch, in ein Land der Trennung. Und damit ist ein Land gemeint, das von Gott abgeschnitten ist. Und dann lass den Ziegenbock dort. Ich finde das sehr anschaulich. Ich mag Tiere und es bricht mir irgendwie das Herz, wenn man sich vorstellt, man müsste einen Ziegenbock in eine trockene, öde Wüste ohne Wasser hinausführen und ihn dort einen langsamen Tod preisgeben. Aber es war Gottes Absicht, dass dies ein sehr, sehr anschauliches, ja erschreckendes Bild sein solle. Denn das ist Jesus, nicht am Kreuz, sondern nachdem sein physisches Leben zu Ende gegangen war. Das ist Jesus, wie er belastet mit all unserer Schuld in ein Land der Trennung hinweggeführt wird. Ich werde euch dies nun anhand zahlreicher Schriftstellen belegen. Das ist nicht nur ein Symbol. Ich werde euch anhand der Bibel zeigen, dass Jesus nach seinem physischen Tod im Geist in den Scheol bzw. Hades hinabstieg. Schlagen wir nun Psalm 16 auf und lesen wir Vers 8 bis 11. Ich möchte euch dabei darauf hinweisen, dass, wie wir gleich sehen werden, diese Worte aus Psalm 16 zwar von David stammen, aber zu Pfingsten von Petrus zitiert und ganz konkret auf den Herrn Jesus Christus angewandt wurden. Ihr müsst verstehen, dass David in vielen Psalmen von sich selbst in der ersten Person spricht und Dinge über sich selbst sagt, die jedoch nicht auf ihn selbst als Person zutreffen. So sagt er beispielsweise im Psalm 22, »Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los.« Das ist jedoch im Falle Davids nie geschehen. Er sagt weiterhin, »Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Das ist ihm nie widerfahren.« Dennoch spricht er in der ersten Person so, als widerfahre all das ihm persönlich. Und in 2. Petrus 1 sagt der Apostel Petrus, es sei der Geist Christi in David gewesen, der im Voraus die Leiden Christi und die darauf folgende Herrlichkeit zeigte. Deshalb bin ich mir sicher, dass David in seinem Denken große Probleme hatte, als er diese gewaltigen Worte aussprach. Er wird sich gefragt haben, warum sage ich das? Was soll das bedeuten? Die Schrift offenbart jedoch, dass David hier nicht als David sprach, sondern dass David als der Gesalbte sprach, der Vater des Messias sein sollte und dass er nicht in der Funktion seiner eigenen Person und aus seiner eigenen Erfahrung heraus sprach, sondern in prophetischer Weise von der Erfahrung, die der Messias machen würde. Und natürlich verstanden alle Autoren des Neuen Testaments und auch Jesus selbst dies und bezogen sich mehrmals darauf. Und aus diesem Grund trafen die Worte, die wir nun in Psalm 16, 8 bis 11 lesen werden, obwohl sie in der ersten Person von David ausgesprochen wurden, nicht auf David selbst zu, sondern sie trafen auf Jesus zu. Wir lesen ab Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Das ist der Körper Jesu, während er im Grab liegt. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Seine Seele soll im Scheol sein, aber nicht dort bleiben. Sie soll nicht auf ewig dort zurückgelassen werden. Du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer Verwesung sehe. Sein physischer Körper, der im Grab lag, sah die Verwesung nicht, was natürlich ein physisches Wunder war. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer dar. Nachdem er die vollständige Sühne erwirkt hat, wird er wieder auferweckt zur Rechten des allmächtigen Gottes an jenen Ort, wo immer da Lieblichkeiten sind. Führen wir uns nun vor Augen, dass Petrus in Apostelgeschichte 2 dies auf Jesus anwendet. Apostelgeschichte 2, 25 bis 31. Denn David sagt über ihn, Jesus, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. In einer anderen Übersetzung von Psalm 16 heißt es, frohlockt meine Herrlichkeit. Und hier sagt Petrus, und meine Zunge frohlockt. Das zeigt dir, dass deine Zunge deine Herrlichkeit ist. Und weißt du warum? Weil sie dir in erster Linie dafür gegeben wurde, dass du damit Gott verherrlichst. Das nur nebenbei. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Das ist also nach der Auferstehung. Nun legt Petrus diese Worte aus und sagt, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Mit anderen Worten, diese Worte treffen nicht auf David zu, weil er ja starb, beerdigt wurde und Verwesung sah. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus, des Messias, geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Hier wird sehr klar ausgesagt, dass, während der Körper Jesu im Grab ruhte, die Seele, der Geist Jesu, in den Scheol, den Hades, hinabstieg. Das wird auch in Epheser 4,9 deutlich. Hier zitiert Paulus aus dem Alten Testament, aus Psalm 68, und er sagt, in Vers 8. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Nun wendet Paulus diese Worte auf Jesus an und greift dieses Wort hinaufgestiegen noch einmal auf. Und er sagt, wenn Jesus hinaufgestiegen ist, muss er vorher irgendwo hinabgestiegen sein. Das lesen wir in Vers 9. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Eine sehr klare Aussage. Jesus stieg erst dann wieder hinauf in den Himmel, nachdem er zunächst in den Scheol, in den Hades, hinabgestiegen war. Diese Wahrheit wird wiederholt in 1. Petrus 3, 18 und 19. Denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und wenn man hier meint, mit Geist sei der Heilige Geist gemeint, so ist das nicht korrekt. Denn im Griechischen bilden die Konstruktionen nach dem Fleisch und nach dem Geist eine exakte Parallele. Deshalb ist hier sein Fleisch und sein Geist gemeint und die korrekte Übersetzung lautet, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet im Fleisch, aber lebendig gemacht im Geist. Und hier haben wir eine gewaltige Wahrheit vor uns. Jesus wurde, bevor er aus dem Grab auferweckt wurde, geistlich lebendig gemacht. Ich habe dies immer schon in der Schrift gesehen. Ich habe immer schon gesehen, dass die Schrift zwischen diesen zwei Dingen unterscheidet. Aber erst vor kurzem erkannte ich darin einen wesentlichen Teil des Gesamtbildes. Er starb im Fleisch, wurde wegen unserer Sünden geistlich von Gott abgeschnitten, stieg hinab in den Sheol, Hades, und als seine Aufgabe dort erfüllt war, wurde er im Geist wieder lebendig gemacht, dann wurde er zur Auferstehung aus den Toten wieder heraufgeholt. Vers 19. Lebendig gemacht im Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, also im Sheol, gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Dies waren ungehorsame, rebellische Geister, die im Sheol oder im Hades gefangen waren. Und an einem bestimmten Punkt im Verlauf seines Abstiegs in diese Welt in der Tiefe ging Jesus, nachdem er im Geist lebendig gemacht worden ist, hin und predigte. Nun, vielleicht fragst du, hat er das Evangelium gepredigt? Dem Griechischen ist das nicht zu entnehmen. Das Wort, das hier verwendet wird, ist nicht das Wort, das die Verkündigung des Evangeliums beschreibt. Es ist vielmehr das Wort, das die Proklamation oder Ankündigung eines Herolds beschreibt. Jesus war der Herold Gottes, als er in diese Unterwelt hinabstieg und den Geistern der Ungehorsamen verkündigte. Wir wissen nicht, was er genau verkündigte. Etwas später ist davon die Rede, dass das Evangelium gepredigt wurde, aber in einem anderen Zusammenhang, und ich werde im weiteren Verlauf noch zwischen diesen beiden Formen von Verkündigung differenzieren. Beachtet jedoch, wie real diese ganze Transaktion ist, dass er im Geist in den Hades hinabstieg und noch verschiedenen anderen Dingen, auf die wir gleich noch detaillierter zu sprechen kommen werden, den Geistern, die dort unten gefangen waren, etwas verkündigte. Schlagen wir nun zwei Passagen aus den Psalmen auf, um einen Eindruck davon zu bekommen, was in dieser Zeit zwischen seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung aus dem Grab geschah. Schlagen wir Psalm 71, 20 bis 21 auf. Auch das ist wieder so ein Psalm, in dem David spricht, dessen Worte sich aber nicht auf David anwenden lassen, sondern auf den Messias anzuwenden sind. Der du mich viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen, du wirst mich wieder beleben, wieder lebendig machen und mich aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Beachtet, dass diesen Worten eine klare Reihenfolge zu entnehmen ist. Erstens, du wirst mich wieder lebendig machen. Zweitens, du wirst mich aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Der Rest des Texts bezieht sich auf die Zeit, nachdem er von den Toten wieder auferweckt worden ist. Wenn es heißt, du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Das ist die Wiederherstellung des Sohnes in der Gegenwart des Vaters, zu dessen Rechten. Die Proklamation, dass er Herr der Herren und König der Könige ist, sowie seine vollkommene, dauerhafte Wiederherstellung der Einheit, die er mit dem Vater stets genossen hatte. Das ist dieser Trost und diese Vermehrung seiner Größe, von der hier die Rede ist. Doch vorher hatte der Vater ihn viele und unheilvolle Nöte sehen lassen. Dann, als er in den Tiefen der Erde war, machte er ihn wieder lebendig und führte ihn wieder herauf. Das ist die korrekte Reihenfolge. Schlagen wir nun Psalm 88 auf, einen der fantastischsten Psalmen überhaupt. Dies ist ein Psalm, den ich viele, viele Jahre lang nicht verstand. Ich konnte ihn nicht wertschätzen und ich konnte ihm auch nicht viel Sinn abgewinnen. Doch von allen Passagen der Schrift liefert uns Psalm 88 das deutlichste und umfassendste Bild von den Erfahrungen Jesu als Sündenbock im Hades, der den schlimmsten Zorn und das schlimmste Gericht Gottes trug, nicht im physischen Bereich, sondern im geistlichen. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang vergegenwärtigen, dass jedes Gericht, von dem hier die Rede ist, sich nicht auf den physischen Bereich bezieht. Es ist nicht die Geißel, es sind nicht die Nägel, es sind vielmehr die geistlichen Erfahrungen, die Jesus nach seinem physischen Tod machte. In der Studienhilfe habe ich einige Verse, zum Teil mit Alternativübersetzungen, vermerkt, weil ich glaube, dass diese in manchen Fällen anschaulicher sind. Ich möchte diesen Psalm nun einfach vorlesen und dabei einige kurze Kommentare abgeben. Die Sprache des hebräischen Originals ist sehr komprimiert und manchmal ist es schwer zu sagen, wie man die Passagen exakt wiedergeben soll. Herr Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Das ist nicht der exakte Wortlaut. Es heißt wörtlich, ich habe des Tages vor dir geschrien und des Nachts bin ich vor dir. Das kann man meines Erachtens besser verstehen. Ich habe gebetet und jetzt in der Nacht, in der Finsternis, bin ich vor dir. Ich denke, das verstehen wir. Manchmal machen wir diese Erfahrung. Ich habe gebetet, Herr, und alles um mich herum ist finster, aber ich bin vor dir und ich warte, bis meine Gebetserhörung kommt. Ich persönlich habe diese Erfahrung gemacht. Es komme vor dich mein Gebet. Neige dein Ohr zu meinem Schreien. Denn satt ist meine Seele vom Leiden. Satt ist meine Seele vom Leiden. Das ist eines der stärksten hebräischen Worte überhaupt. Es bedeutet absolut mit Leid und Übel gefüllt sein. Weiter heißt es, und mein Leben ist nahe dem Scheol. Meine Seele ist im Scheol, dem Reich der Toten, angekommen. Dann, ich bin ein Mann ohne Gott geworden. Hier heißt es, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Aus denselben Buchstaben setzt sich eben auch das Wort Gott zusammen und deshalb halte ich das für die korrekte Übersetzung. Ich bin ein Mann ohne Gott geworden. Ich bin abgeschnitten. Ich bin im Reich der Toten angekommen. Vers 6. Unter die Toten hingestreckt oder abgeschnitten, wie Erschlagene, die im Grab, im Scheol liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Also das Land der Trennung, das Land des Vergessens, das Land, das Gott nicht anerkennt, verbannt aus seiner Gegenwart. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Für Vers 7 habe ich eine Alternativübersetzung gefunden, die ihr auch in der Studienhilfe findet. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Seht ihr, es gibt im Scheol verschiedene Ebenen. Jesus ging hinab auf die unterste Ebene. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt. In den Abgrund. Und das ist die korrekte Übersetzung. Das ist der Abgrund, von dem im Neuen Testament die Rede ist. In den Abgrund, in Finsternisse, in Tiefen. Ich hatte vor einiger Zeit mit einer Frau zu tun, die als Kind eine ganz entsetzliche Erfahrung gemacht hatte. Dieses Erlebnis verfolgte sie und war, wie wir im Gebet und im Gespräch mit ihr herausfanden, die Wurzel vieler ihrer Probleme. Durch dieses Erlebnis war ein Gefühl der absoluten Finsternis über sie gekommen, die sie wirklich erschreckte. Sie konnte es kaum ertragen, darüber zu sprechen. Und als ich mit ihr redete und darüber nachdachte, kam mir der Gedanke, dass dies mehr gewesen ist als nur die psychologische Erfahrung einer Einzelperson. Es gibt diese dichte äußerste Finsternis, nicht in physischer, sondern in geistlicher Hinsicht. Sie ist das Äußerste. Und genau das ist es, was Jesus ertrug. Du hast mich in den Abgrund, in Finsternisse, in Tiefen gelegt. Es gibt verschiedene hebräische Worte für Finsternis und eines ist eindringlicher als das andere. Das Eindringlichste von allen steht hier. Es ist die totale, absolute Finsternis. Vers 8. Auf mir liegt schwer dein Zorn, und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Also alle deine Brecher, alle deine Gerichte sind hintereinander auf mich gekommen. Vers 9. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Als Gekreuzigter war Jesus für die Juden natürlich völlig unrein. Versteht ihr? Es war ein Gräuel, ihm zu nahe zu kommen. Vers 10. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich, Herr, den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. In Vers 11 bis 13 stellt der Psalmist nun einige ungläubige Fragen. Könnte das wirklich sein? Wir werden später auf diese Fragen zurückkommen, weil die Antwort auf jede einzelne dieser Fragen ja lautet. Es geschah, als Jesus in den Scheol hinabstieg. Doch für den natürlich denkenden Psalmisten war es schlichtweg unglaublich, dass so etwas überhaupt geschehen könnte. Wir überspringen vorläufig diese Fragen und lesen weiter in Vers 14. Ich aber, o Herr, schreie zu dir, und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Damit ist der Auferstehungsmorgen gemeint. Nun kommen wir zurück zu diesem Bild von der Ablehnung, Vers 15. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst du dein Angesicht vor mir? Eben weil er mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht worden war. Elend bin ich und todkrank von Jugend auf, oder ich bin seit meiner Jugend ein sterbender Mann, weil nämlich seit seiner Jugend der Schatten des Kreuzes über dem Leben Jesu hing. Jeder Schritt, den er ging, brachte ihn näher zum Kreuz. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Für mich ist das etwas Gewaltiges. Es war nicht nur sinnbildlich, es war Realität. Und ich weiß nicht, wie viele von euch auch nur ansatzweise nachvollziehen können, was geistlicher Schrecken ist. Ich meine nicht den physischen Schrecken. Ich hatte im Befreiungsdienst schon mit Menschen zu tun, die ein klein wenig von den Schrecken Gottes geschmeckt hatten. Die meisten dieser Menschen befinden sich in Psychiatrien, das sage ich euch. Und hier lesen wir, dass wie ein Brecher nach dem anderen all diese entsetzlichen Schrecken des Verlassenseins und der Finsternis über den Geist von Jesus hinwegfegten. Vers 17. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Beachte, dass hier immer wieder das Wort Schrecken wiederholt wird. Es ist ein ungemein starkes Wort. Und im Befreiungsdienst und im Bereich von Geisteskrankheiten stellt man fest, dass es Menschen gibt, die ein klein wenig davon erfahren haben. Vers 19. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn, oder Geliebte und Freunde hast du weit weg von mir gerückt. Meine Bekannten sind Finsternis, oder meine vertrauten Freunde sind Finsternis und das Grab. Ich habe keine andere Gesellschaft. Also, alle meine Freunde, all meine geliebten Menschen, meine Familie, sie alle sind von mir abgeschnitten worden. Führt euch nur vor Augen, was es bedeutet, einen Psalm mit diesen Worten abzuschließen. Ich kann den Glauben des Psalmisten, der einen solchen Psalm schreiben und ihn mit einer solchen Aussage der absoluten Verzweiflung beenden konnte, nur bewundern. Und dennoch hat Gott es so verfügt, denn das ist das Bild. Genau das ist geschehen. Genau so war es. Merkt euch Psalm 88 ein und schlagt Johannes 18,11 auf. Petrus wollte gerade sein Schwert ziehen und seinen Herrn verteidigen, damit dieser im Garten nicht verhaftet werden würde. Doch Jesus sagte zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Und in der Passage, die wir eben gelesen haben, trank er den Kelch bis zum letzten Tropfen aus. Es hörte am Kreuz nicht auf. Die bittersten Tropfen kamen erst nach dem physischen Tod. Greifen wir nun diese Fragen auf, die wir eben in Psalm 88 übersprungen haben, und jetzt werdet ihr problemlos verstehen können, dass jede einzelne dieser Fragen mit Ja beantwortet wurde. Und dennoch, wie konnte der Psalmist je so etwas glauben? Lesen wir. Wirst du an den Toten, an denen im Hades, an den Geistern der Verstorbenen Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Die Antwort lautet ja. Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Scheol? Die Antwort ist ja. Jesus ging hinab und tat es. Im Abgrund oder in der Zerstörung von deiner Treue? Das griechische Wort für Zerstörung lautet Abaddon. Es bezeichnet den Ort der totalen Zerstörung. Es wird in Offenbarung 9,11 verwendet und bezieht sich dort auf den Engel des Abgrunds, der Abaddon heißt. Dieses Wort wird hier verwendet. Es bedeutet Zerstörung. Vers 13. Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Die Antwort auf jede dieser Fragen lautet ja. Es geschah, als Jesus dorthin ging. Aber der Psalmist konnte sich unmöglich vorstellen, dass es jemals so etwas geben würde. Einen Mann, der in den Scheol hinabsteigt und in die tiefste Grube, über den alle Brecher des Gerichts Gottes hinweggehen, der in die äußerste Finsternis gelegt wird, ohne Hoffnung. Wie könnte das geschehen? Wie könnte Gott so etwas zulassen? Die Antwort lautet, Gott hat es zugelassen, weil er diese Dinge, die in diesen Fragen formuliert werden, im Sinn hatte, damit er an den Toten Wunder tun würde, damit die Gestorbenen aufstehen und ihn preisen, damit von seiner Gnade erzählt werden wird im Scheol und im Abgrund von seiner Treue, damit in der Finsternis seine Wunder bekannt werden würden und seine Gerechtigkeit im Land des Vergessens. Die Fragen, die der Psalmist in Psalm 88 stellt, werden im ersten Petrusbrief beantwortet. Gehen wir noch einmal dorthin zurück. Lesen wir noch einmal 1. Petrus 3, 18 bis 19. Zwar getötet im Fleisch, aber lebendig gemacht im Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren. Er ging und verkündigte den rebellischen Geistern, die seit der Zeit Noahs dort eingesperrt waren. Ich glaube, diese Verkündigung bzw. Proklamation war kein Angebot seiner Gnade. Ich würde vielmehr glauben, dass Jesus dort verkündigte, ich habe jetzt die Schlüssel zum Hades. Ab jetzt ist es meine Autorität, die hier das Sagen hat. Als er Johannes auf der Insel Patmos erschien, sagte er, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich denke, das war diese Verkündigung oder Proklamation. Ihr habt jetzt einen neuen Meister. Ab jetzt habe ich alles unter meiner Kontrolle. Gott hat mich zum Herrn über diesen Bereich gemacht. Aber es wurde auch das Evangelium gepredigt. Schlagen wir 1. Petrus 4, 5 bis 6 auf. Dort heißt es über die Gottlosen, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, also die frohe Botschaft, das Evangelium, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Wie andere Passagen des Neuen Testaments belegen, befanden sich im Scheol die Seelen der Gläubigen aller früheren Zeitalter, Abraham und all die anderen Gläubigen. Sie hatten ihren eigenen separaten Platz im Scheol, der durch einen großen Abgrund von den Seelen der Gottlosen getrennt war. Dies sieht man sehr deutlich an der Geschichte vom armen Lazarus, der starb und von Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Dort hob er seine Augen auf und sah, wie der reiche Mann im anderen Teil des Scheol Qualen litt. Und dennoch war dieser Ort der Gläubigen ein Ort der Beschränkung und Beengtheit. Jene waren im Glauben gestorben, ohne, wie die Schrift sagt, die Verheißung empfangen zu haben. Die ersten Personen, denen nun die vollständige Botschaft gepredigt wurde, waren diese Seelen der Gerechten. Ihnen verkündigte Jesus das Evangelium. Er sagte, Freunde, es ist vollbracht. Ihr seid frei. Ihr braucht nicht länger hier zu bleiben. Die Situation ist jetzt anders. Ich habe die Strafe bezahlt. Das ist nichts, was Gott auf der Grundlage von etwas akzeptiert, was einmal in der Zukunft geschehen würde. Nein, es ist vollbracht. Und für mich ist es klar, dass diese Seelen von diesem Ort der Beengtheit herausgeholt und an einen anderen Ort im Himmel gebracht wurden. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil das das Hauptthema unserer Betrachtungen sprengen würde. Ich möchte nur Folgendes unterstreichen. Jesus stieg hinab. Er trug in jederlei Hinsicht den ganzen Zorn des allmächtigen Gottes. Nachdem er dies vollendet hatte, wurde er im Geist lebendig gemacht, überbrachte den gottlosen Seelen eine Proklamation und predigte den gerechten Gläubigen das Evangelium, indem er sagte, es ist vollbracht, ihr könnt herauskommen. Das ist eine Szene, die ich gerne beschreiben würde, aber ich werde es wohl ein andermal tun müssen. Ich kann mir vorstellen, dass sie wohl einen großen Seufzer der Erleichterung ausstießen, als sie erkannten, dass ihre Wartezeit vorüber war. Jesus hat also in jederlei Hinsicht den Becher geleert und den Tod geschmeckt. Er hat ihn bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Zuerst den geistlichen Tod, getrennt und abgeschnitten von Gott, dann den physischen Tod und schließlich die geistliche Verbannung von Gott. Im Rahmen des Tauschs wird den Gläubigen natürlich Leben angeboten. Ich gehe diesen Punkt noch rasch durch. Einiges davon dürfte euch etwas vertrauter vorkommen. Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also die Strafe, die auf begangene Sünden steht, ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, also die kostenlose, unverdiente Gabe der Gunst Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Er schmeckte für jeden Menschen den Tod, damit wir Leben haben würden. Und wir haben Leben in denselben drei Phasen, in denen Jesus dieses Leben verlor. Es ist eine exakte Parallele. Als erstes eben haben wir geistliches Leben. Einheit und Gemeinschaft mit Gott hier und jetzt in diesem Leben durch Glauben an Jesus Christus. 1. Korinther 6, 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Jesus war eins mit dem Herrn. Er lebte durch das Leben des Vaters. Er sagte, ich und der Vater sind eins, bis er unsere Schuld auf sich nahm, wodurch diese Einheit zunichte wurde. Er wurde von Gott getrennt, er wurde von Gott abgeschnitten und er wurde abgeschnitten, damit wir mit Gott eins sein können. Und durch Glauben an Jesus können wir im Geist mit dem Herrn eins sein und dieses Leben in Einheit mit Gott leben, so wie Jesus dieses Leben durch den Geist in Einheit mit dem Vater lebte. Das ist der eigentliche Zweck und das Endziel des Evangeliums. In 1. Korinther 1, 9 werden wir in die Gemeinschaft Jesu Christi berufen und in 1. Johannes 1, 3 heißt es noch, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Jesus verwirkte diese Gemeinschaft, damit wir in diese Gemeinschaft eintreten könnten. Das ist der erste Aspekt, geistliches Leben. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang auch noch Hebräer 13, 5 vorlesen, weil dieser Vers die andere Seite der Medaille zeigt. Jesus wurde verlassen und abgeschnitten, damit wir niemals verlassen werden würden. Es heißt in Hebräer 13, 5, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Jesus war verlassen. Warum? Damit du und ich als Gläubige nie verlassen wären. Als zweites haben wir physisches Leben. Dies zeigt sich in zwei aufeinanderfolgenden Phasen. Wir haben jetzt Leben in unserem physischen Körper, aber unser Körper ist sterblich. Bei der Auferstehung wird unser Körper in einen unsterblichen Körper verwandelt werden. Hierzu rasch Römer 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das heißt, jetzt in euch wohnt, nicht nach der Auferstehung, sondern jetzt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Das ist kein Auferstehungsleib. Das ist ein sterblicher Leib mit Auferstehungsleben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Genau dasselbe wird in 2. Korinther 4, 10 bis 11 ausgesagt. Hier ist nicht von der Zukunft die Rede, sondern von der Gegenwart. 2. Korinther 4, 10 bis 11. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Das haben wir jetzt. Sterbliches Fleisch, einen sterblichen Körper, in dem sich jedoch Auferstehungsleben manifestiert. Es wirkt nicht nur in ihm, sondern es wird an ihm offenbar und manifestiert sich an ihm. Wenn das nicht göttliche Heilung und göttliche physische Kraft und Vitalität ist, dann verstehe ich diese Worte nicht. Aber das ist nicht der Endpunkt. Der Endpunkt ist ein verwandelter Leib. Dazu lesen wir einige Verse aus 1. Korinther 15. Dort geht es um die Auferstehung, die noch nicht stattgefunden hat. 1. Korinther 15, 51 bis 54. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also im Tod. Wir werden aber alle, physisch, verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick. Also, solange es dauert, die Augen zu schließen und sie wieder zu öffnen. Wir werden einander ansehen und einander so sehen, wie wir jetzt sind, und im nächsten Augenblick blinzeln wir und sagen dann, was für eine Veränderung. So rasch wird das von sich gehen. Bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, das als erstes, und wir, die wir dann noch leben, werden verwandelt werden, also physisch verwandelt werden. Und wie sieht diese Verwandlung aus? Denn dieses Verwesliche, das wir jetzt haben, muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wir brauchen nicht weiter zu lesen. Aber diese Veränderung liegt noch in der Zukunft. Sie ist möglich durch das, was Jesus bereits am Kreuz getan hat. Drittens folgt nun zuletzt die Vervollkommnung und Vollendung des Werks Jesu in der Ewigkeit, in Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Schlagen wir 1. Thessalonicher 4, 17 auf. Jetzt ist diese Zeit gekommen, die letzte Posaune. lesen wir ab Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit einem, wie es im Englischen heißt, Schrei. Und das wird der Tag sein, an dem der Herr schreit, nicht wahr? Es wird toll sein, das zu hören. Bei der Stimme eines Erzengels, hier wird, wie ich meine, Gabriel eine Proklamation machen, und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Drei Töne, drei Laute, wenn man so sagen mag. Der Schrei des Herrn, die Stimme des Erzengels und der Schall der Posaune Gottes. Manche Leute halten es für unheilig, auch mal zu schreien, aber hier schreit der Herr selbst. Und die Toten in Christus werden auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken hochgeholt werden. Nicht in den Wolken, sondern in Wolken. Auferstehung findet offensichtlich immer in Wolken statt. Das ist in der Bibel immer so. Jesus stand in einer Wolke auf, wir werden in Wolken auffahren, die beiden Zeugen fuhren in Wolken auf. Das sind nicht die normalen Wolken, aus denen es regnet, das ist eine ganz besondere Wolke und es würde mich nicht wundern, wenn darin nicht auch ein paar feurige Wagen wären. Wir werden also in Wolken hochgeholt werden, um dem Herrn zu begegnen in der Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist die Vollendung der Erlösung, in Ewigkeit in Gottes Gegenwart sein. Lesen wir noch einige wunderschöne Verse aus der Offenbarung, aus den beiden letzten Kapiteln, die die Vollendung des Planes Gottes schildern. Offenbarung 21, 1-5, unsere letzte Bibelstelle für heute. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr, keine Trennung mehr, keine Bitterkeit mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich persönlich glaube, das ist die Gemeinde. Das ist nicht der Himmel, das ist die Gemeinde, die aus dem Himmel herabkommt. Und sie ist Gottes dauerhafter Wohnort. Gott verfolgt mit der Gemeinde vor allem den Zweck, dass er darin einen Wohnort hat, in dem er dauerhaft wohnen kann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist die Vollendung der Erlösung. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.